Stell dir mal vor, also wirklich stell dir vor, ein Handwerksbetrieb verliert einfach so einen 15.000 Euro Auftrag.
Für eine komplette Badsanierung zum Beispiel.
Genau, eine Badsanierung. Und zwar nicht, weil der Kostenvoranschlag irgendwie zu teuer war oder so. Und auch nicht, weil die Konkurrenz jetzt das viel bessere Material verwendet.
Naja, sondern?
Sondern schlicht und ergreifend, weil das Kontaktformular auf der Website von diesem Betrieb zwei Textfelder zu viel hatte.
Wahnsinn.
Ja, also der Kunde saß abends total genervt auf dem Sofa, tippte da auf seinem Smartphone rum und hatte dann einfach absolut keine Lust, seine genaue Postleitzahl und die Straße da mühsam einzutippen.
Ja, verständlich, auf dem Handy.
Eben, er brach ab und ging direkt zum nächsten Anbieter. Und damit willkommen in der knallharten Realität der lokalen Wirtschaft im Jahr 2026.
Es ist faszinierend, oder? Also wir sprechen hier über Branchen, die buchstäblich auf physische harte Arbeit aufbauen.
Richtig.
Mauern, die hochgezogen werden, Rohre, die verlegt werden. Und trotzdem entscheidet sich das Überleben dieser Betriebe heute oft an solchen unsichtbaren digitalen Stolpersteinen.
Ja, das ist echt verrückt.
Handwerkliches Können ist eigentlich nur noch die Eintrittskarte ins Stadion. Aber die digitale Sichtbarkeit und diese radikale Reduzierung von Reibung, das ist es, was das Spiel heute gewinnt.
Und genau deshalb haben wir uns heute hier zusammengesetzt. Schön, dass du bei dieser neuen Tiefenanalyse wieder dabei bist. Wir haben nämlich einen massiven Stapel an Quellen hier auf dem Tisch liegen.
Einen sehr massiven Stapel, ja.
Wir sprechen heute über die digitale und lokale Marketingrevolution im Handwerk. Darunter sind so strategische Leitfäden für Google My Business, dann knallharte Analysen zur Website-Conversion und aber auch extrem clevere Offline-Gorilla-Taktiken.
Ah ja, der berühmte Anhängertrick.
Genau, der kommt auch noch. Dazu haben wir dann konkrete Budgetzahlen und Social-Media-Strategien von Agenturen und Softwareanbietern, also Leute wie Tooltime, Smalt, Anfragenfluss und Webtech. Okay, lass uns das mal auspacken. Unsere Mission heute ist herauszufinden, wie Handwerksbetriebe heute nicht nur lukrative Aufträge gewinnen, sondern, und das ist ja noch viel wichtiger, das extrem begehrte Fachpersonal.
Und das Ganze ohne ihr Geld planlos im Algorithmus-Nirvana zu verbrennen?
Exakt.
Und um das direkt mal vorwegzunehmen, wenn du jetzt zuhörst und denkst, naja, ich bin kein Handwerker, was geht mich das eigentlich an? Dann bleib unbedingt dran.
Absolut.
Egal, ob du jetzt selbst ein Startup führst oder im Marketing von einem großen Konzern sitzt oder einfach nur verstehen willst, warum du dich für bestimmte lokale Dienstleister entscheidest.
Ja, die Prinzipien sind ja überall gleich.
Genau, diese psychologischen Prinzipien über Vertrauen und Mechanismen, die wir hier analysieren, die lassen sich auf fast jedes Geschäftsmodell übertragen.
Dann starten wir doch direkt mal mit dem Fundament. Bevor ein Betrieb auch nur einen einzigen Cent für bezahlte Werbung in die Hand nimmt, muss ja das digitale Schaufenster stehen.
Richtig.
Unsere Quellen zeigen da ein ganz eindeutiges Bild. Rund 70% aller Suchen nach lokalen Dienstleistern starten heute bei Google.
Ja.
Das Google-Profil hat diese alten gelben Seiten nicht nur abgelöst, es hat sie komplett beerdigt.
Absolut beerdigt. Das Problem ist dabei nur, dass viele Betriebe dieses Profil leider immer noch wie einen statischen Telefonbucheintrag behandeln.
Ja, Name, Adresse, Öffnungszeiten und fertig.
Genau. Und dabei übersehen sie die eigentlichen großen Hebel. Ein wirklich genialer Kniff, der in den Dokumenten hier immer wieder auftaucht, ist der Fragen- und Antwortenbereich auf Google.
Ja, und da dachte ich beim Lesen eigentlich immer, man wartet da halt, bis ein Kunde mal eine Frage stellt.
Was wahrscheinlich so gut wie nie passiert, ne?
Eben.
Exakt. Und das ist eben diese typische passive Herangehensweise. Die strategische Methode laut unseren Quellen ist, du stellst die Fragen einfach selbst.
Okay, klar.
Ja, du weißt doch ganz genau, was deine Kunden am Telefon immer wieder fragen. Also so Sachen wie, bieten sie einen 24-Stunden-Notdienst an oder nehmen sie auch kleine Reparaturen an?
Oder wie lange ist momentan die Wartezeit für eine Wärmepumpe?
Ganz genau. Du loggst dich also einfach mit deinem Betriebsaccount ein, stellst genau diese Fragen und beantwortest sie dann sofort selbst. Und zwar ausführlich und professionell.
Okay, aber warte mal ganz kurz. Warum genau ist das so unfassbar mächtig? Geht es da jetzt nur um die reine Information für den Kunden?
Nein, eben nicht nur. Es erfüllt zwei massive Funktionen. Erstens, wenn ein potenzieller Kunde auf dein Profil klickt, dann bekommt er sofort seine größten Einwände oder Fragen aus dem Weg geräumt.
Ah, okay, das reduziert dann diese Reibung, von der wir anfangs gesprochen haben.
Richtig. Und zweitens, und das ist der eigentliche technische Mechanismus dahinter, du fütterst den Google-Algorithmus damit mit exakt den Longtail-Keywords, nach denen die Leute suchen.
Ah, verstehe.
Ja, wenn jemand googelt Wärmepumpe, Wartezeit in meiner Nähe und du hast zufällig exakt diesen Satz in deinem Q&A-Bereich stehen, dann schießt dein Profil im Ranking natürlich direkt nach oben.
Wahnsinn, das ist extrem clever. Wenn der Kunde dann von Google auf die eigentliche Website klickt, dann kommen wir zu diesem Formularbeispiel vom Anfang.
Das Nadelöhr.
Genau. Die durchschnittliche Conversion Rate bei Handwerker-Websites, also der Anteil der Leute, die nicht nur gucken, sondern wirklich aktiv eine Anfrage stellen, die liegt laut den Daten bei mickrigen 2-8%.
Ja, leider.
Und der Hauptgrund dafür ist schlichtweg das Medium. Weil über 65% der Nutzer mobil kommen, also über Smartphone.
Was uns dann sofort wieder zur Reibung bringt, stell dir mal vor, du stehst unten im feuchten Keller, weil dein Rohr gerade tropft.
Keine schöne Vorstellung.
Du hast das Handy in der einen Hand und eine Taschenlampe in der anderen. Und wenn du jetzt auf eine Website kommst, bei der du erst ewig scrollen musst, um überhaupt eine Telefonnummer zu finden.
Ja, furchtbar.
Und diese Nummer dann nicht einmal klickbar ist, also du sie mühsam abtippen musst, was machst du dann in dem Moment?
Ich breche ab und rufe den Nächsten an. Ganz klar.
Eben.
Die Quellen sagen auch ganz klar, die Telefonnummer muss in den ersten 5 Sekunden sichtbar sein. Und vor allem direkt anklickbar.
Ganz wichtig, ja.
Und wenn es dann ein Kontaktformular sein muss, dann radikal gekürzt. Die reden hier von maximal 4-5 Pflichtfelder.
Mehr auf keinen Fall.
Name, Kontaktmöglichkeit, das Anliegen, vielleicht aus so einem Dropdown-Menü und ein Freifeld für die Nachricht. Fertig. Keine separaten Felder mehr für Postleitzahl und Straße.
Ja.
Das ist ja im Grunde, als hätte ich das schönste und modernste Ladengeschäft der ganzen Stadt gebaut. Drinnen glänzt alles wunderbar.
Aber die Eingangstür klemmt extrem.
Genau, die Tür klemmt und ich habe draußen noch das Schild abmontiert. Niemand kommt rein.
Ein wirklich sehr passendes Bild. Das bringt uns aber direkt zu einem noch tieferen psychologischen Aspekt, wenn die Leute vor diesem digitalen Schaufenster stehen. Nämlich den Google-Bewertungen.
Oh ja, da muss ich jetzt aber mal kritisch reingrätschen.
Nur zu.
Wenn dieses Vertrauen so elementar wichtig ist, um diese klamme Eingangstür da zu überwinden, sollte ich dann nicht alles daran setzen, eine absolut makellose, perfekte 5,0-Sterne-Bewertung zu haben?
Mhm.
Ich meine, jeder will doch den absolut perfekten Handwerker oder nicht.
Das ist der intuitive Gedanke, ja, aber psychologisch gesehen ist er komplett falsch. Was hier faszinierend ist, absolute Perfektion löst bei uns Menschen automatisch Misstrauen aus.
Echt jetzt?
Ja! Erinnere dich mal daran, wie du das letzte Mal ein teures Produkt bei Amazon oder in irgendeinem anderen Online-Shop gekauft hast. Hast du dir da wirklich die dutzenden 5-Sterne-Bewertungen durchgelesen?
Nein, eigentlich nicht. Meistens filtere ich direkt nach den 1-Sterne-Bewertungen, um zu sehen, was das absolute Worst-Case-Szenario ist.
Siehst du?
Wenn da dann nur steht, ja, der Karton war leicht eingedellt bei der Lieferung, dann kaufe ich es.
Ganz genau. Wir suchen evolutionär bedingt immer nach dem Haken, nach der potenziellen Gefahr. Die Daten aus den Reputationsmanagement-Quellen belegen das auch wirklich eindrucksvoll.
Was sagen die genau?
Ein Bewertungsdurchschnitt von 4,2 bis so 4,5 oder 4,8 Sternen wirkt auf uns viel authentischer und konvertiert am Ende besser als ein Profil mit 50 perfekten 5-Sterne-Reviews.
Okay, krass.
Jeder weiß doch, wo Menschen hart arbeiten, da passieren eben auch mal Fehler. Eine makellose 5,0 wirkt heute oft gefiltert, gekauft oder einfach völlig unnatürlich.
Das nimmt ja wahnsinnig viel Druck aus dem Kessel für die Betriebe. Aber was passiert denn dann, wenn dieser Worst Case wirklich mal eintritt? Also eine waschechte, vernichtende 1-Stern-Bewertung flattert rein.
Oh ja.
In den Betrieben bricht da ja dann oft absolute Panik aus, habe ich gelesen. Die wollen das am liebsten sofort löschen lassen.
Und genau da warnt das Material hier eindringlich davor. Löschen funktioniert fast nie, es sei denn, es handelt sich um ganz massive Richtlinienverstöße wie schlimme Beleidigungen oder Rassismus.
Mhm. Okay.
Der absolut größte und teuerste Fehler, den ein Betrieb da machen kann, ist Schweigen.
Einfach ignorieren.
Genau. Oder noch schlimmer, emotional und beleidigt öffentlich zurückschießen.
Ja, in den Unterlagen steht, man muss zwingend innerhalb von 24 Stunden antworten. Und zwar professionell, sachlich und komplett emotionslos.
Richtig.
Und ein riesiges rotes Tuch ist der Datenschutz. Man darf laut den Leitfäden niemals Kundendetails öffentlich ausbreiten.
Niemals.
Also man darf nicht schreiben, ja, Herr Müller, ist ja kein Wunder, dass das Rohr geplatzt ist. Sie haben ja auch jahrelang die Wartung ignoriert.
Genau, das wäre fatal.
Sondern man muss den Fall aus der öffentlichen Arena holen. Also sowas in die Richtung wie, es tut uns leid, dass Sie diese Erfahrung gemacht haben. Das entspricht nicht unserem Standard. Bitte rufen Sie uns direkt an, damit wir das klären können.
Und jetzt überleg dir mal kurz, warum genau diese Art der Antwort so unfassbar mächtig ist.
Okay, sag's mir.
Du antwortest in diesem Moment eigentlich gar nicht diesem Herrn Müller.
Nicht.
Nein, der ist ohnehin schon verärgert. Du antwortest in Wirklichkeit den 500 potenziellen Neukunden, die in den nächsten Monaten dein Profil besuchen und die genau wie du vorhin nach dem Haken suchen.
Ah.
Die lesen diese schlechte Bewertung, aber sie sehen sofort, aha, selbst wenn bei meinem Projekt mal etwas schief geht, lassen die mich nicht im Regen stehen.
Ja.
Die übernehmen Verantwortung und reagieren professionell und ruhig. Das baut paradoxerweise oft viel mehr Vertrauen auf als so eine nichtssagende 5-Sterne-Bewertung.
Also ist eine schlechte Bewertung im Grunde gar keine Katastrophe, sondern eigentlich eine öffentliche Bühne für exzellenten Kundenservice.
Exakt. Die 1-Stern-Kritik ist nicht das Ende der Welt.
Wow, okay. Das ist ein echter Perspektivwechsel. Wenn man das so betrachtet, kann man ja fast dankbar für sachliche Kritik sein.
Irgendwie schon, ja.
Aber wie bekomme ich denn jetzt proaktiv diese guten Bewertungen? Denn zufriedene Kunden bewerten ja von sich aus eigentlich fast nie.
Das stimmt.
Die erwarten einfach, dass das Wasser läuft, wenn sie den Hahn aufdrehen, und das war's.
Um die Leute zu einer Bewertung zu bewegen, musst du ihre Erwartungshaltung nicht nur erfüllen, du musst sie minimal, aber spürbar übertreffen.
Okay.
Die Quellen haben da ein wunderschönes Prinzip. Nämlich kleine, unerwartete Aufmerksamkeiten am Ende des Auftrags.
Ah, stimmt, da waren ein paar echt großartige Beispiele drin. Der Heizungsbauer, der nach der Badsanierung nicht nur alles blitzblank sauber macht, sondern auch noch 2 hochwertige Badekugeln auf den Wannenrand legt.
Ja, eine tolle Geste.
Oder der Tischler, der nach der Möbelmontage einfach so ein kleines Malbuch für die Kinder des Kunden in der Schublade hinterlässt.
Und das kostet den Betrieb im Einkauf vielleicht 1 oder 2 Euro.
Wahnsinn.
Aber der psychologische Hebel dahinter ist enorm. Das nennt sich in der Psychologie Reziprozität.
Reziprozität, okay.
Genau. Wenn uns jemand völlig ungefragt einen kleinen Gefallen tut oder eine Freude bereitet, dann fühlen wir Menschen den starken inneren Drang, etwas zurückzugeben.
Wir fühlen uns revanchieren.
Richtig. Und wenn der Betrieb dann im exakt richtigen Moment, zum Beispiel ganz charmant unten auf der Abschlussrechnung oder per kurzer WhatsApp nach einer Bewertung fragt,
ja,
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser restlos begeisterte Kunde sich diese 2 Minuten Zeit nimmt, wirklich exponentiell höher.
Die digitalen Türen sind geölt, das Schild draußen leuchtet.
Mhm.
Aber das bringt uns ja alles überhaupt nichts, wenn niemand in unserer Region weiß, dass wir überhaupt existieren.
Das stimmt.
Wie bringen wir die Leute also aus der realen, lokalen Welt genau dorthin auf diese Website? Und als wir uns das Offline-Marketing angesehen haben in den Quellen, da war ich echt extrem überrascht.
Warum?
Printwerbung, also klassische Anzeigen in der lokalen Zeitung, funktioniert laut den Daten 2026 immer noch. Wie kann das denn bitte sein?
Das liegt einfach daran, dass das Handwerk von Natur aus ein hyperlokales Geschäft ist.
Okay, ja.
Du willst den Elektriker aus deinem Landkreis haben und nicht aus München, wenn du in Hamburg wohnst.
Macht Sinn.
Und in einer Zeit, in der die digitale Aufmerksamkeitsspanne bei absoluten Sekundenbruchteilen liegt, da haben physische Dinge wie eben eine lokale Zeitung oder das Wochenblatt wieder eine ganz gewisse Beständigkeit.
Ja, das verstehe ich.
Allerdings, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, hier funktioniert das heute nur noch mit einem direkten digitalen Brückenschlag.
Na, du meinst einen QR-Code?
Ganz genau. Einfach nur blind ein Inserat zu schalten, das ist heutzutage reine Geldverschwendung.
Ja.
Aber wenn ein riesiger, scannbarer QR-Code direkt auf der Anzeige ist, dann weiß der Betrieb am Ende des Monats auf den Klick genau, was passiert ist.
Okay, diese 12 Anfragen für die Solaranlagen kamen direkt aus der Printanzeige im Wochenblatt. Es wird also alles messbar.
Exakt.
Und dann gab es noch dieses wirklich witzige Beispiel mit den Bierdeckeln in den lokalen Gaststätten.
Oh ja, das ist super.
Man druckt einfach sein reduziertes Logo und eben diesen QR-Code auf die Deckel. Das kostet so 5 bis 10 Cent pro Stück.
Mhm.
Die Wirte in den Kneipen freuen sich total, weil sie Geld für die Deckel sparen. Und der Handwerker legt jeden Abend genau bei seiner Zielgruppe auf den Tisch.
Während die beim Feierabendbier über ihre geplante Renovierung reden.
Ja, total genial.
Eine sehr smarte Nischenstrategie. Etwas breiter angelegt, laut unseren Daten, ist das Fahrzeugbranding.
Die Transporter?
Genau. Laut den Zahlen generiert ein gut beklebter Transporter, der jeden Tag im Einsatz ist, zwischen 30.000 und 70.000 Sichtkontakte pro Jahr in exakt der Zielregion.
Wahnsinn. Mein absoluter Liebling aus diesem ganzen Gorilla-Segment ist aber der sogenannte Anhängertrick.
Ja, der ist wirklich stark.
Also anstatt irgendwo extrem teure Plakatwände zu mieten, kaufst du dir einfach einen normalen Kastenanhänger, beschriftest den großflächig und parkst ihn dann völlig legal an strategischen Nadelöhren.
Zum Beispiel an der Ausfahrt von einem großen Industriegebiet.
Genau. Oder, und das ist wirklich genial, wenn du Auszubildende suchst, dann parkst du das Ding einfach mal 3 Wochen lang direkt gegenüber der lokalen Berufsschule.
Ja, das ist extrem clever.
Das ist im Grunde wie so ein physisches trojanisches Pferd. Anstatt zu versuchen, die extrem teure und völlig überfüllte digitale Timeline von so einem 18-Jährigen auf Instagram mit Werbeanzeigen zu infiltrieren,
was Unsummen kostet,
stellst du ihm ein physisches, unscrollbares Werbeplakat genau dorthin, wo er jeden verdammten Morgen aus dem Bus steigt. Du umgehst diesen ganzen digitalen Lärm komplett. Das ist ja wie Angeln im kleinen Gartenteich anstatt draußen auf dem offenen Ozean.
Ein sehr treffender Vergleich. Ich gehe genau dorthin, wo meine Fische sind, anstatt ein riesiges Netz irgendwo im Nirgendwo auszuwerfen.
Ja, genau.
Aber wir müssen hier den absolut kritischen Mechanismus betonen, der all diese Dinge zusammenhält.
Was meinst du?
Weder der Bierdeckel, noch der teure Transporter, noch dieses trojanische Pferd vor der Schule bringen dem Betrieb auch nur einen einzigen Euro, wenn der Eintragungsmechanismus am Ende fehlt.
Was meinst du damit konkret?
Offline baut das Vertrauen auf, das ist klar. Es generiert diesen Sichtkontakt und die erste Neugier. Aber die eigentliche Konvertierung vom Passanten zum zahlenden Lead, die muss zwingend digital und absolut reibungslos passieren.
Ah, okay.
Jemand sieht also den Anhänger, zückt sein Handy, scannt den Code oder tippt die ganz kurze Webadresse ein, landet dann auf dem optimierten Formular, macht 3 Klicks und die Anfrage ist raus.
Ja.
Ohne diesen extrem simplen digitalen Abschluss verpufft offline einfach die allerbeste Idee.
Das ergibt absolut Sinn. Aber lass uns mal den Fall annehmen, dass ein Betrug jetzt wirklich massiv wachsen will. Die organischen Sachen und diese coolen Guerilla-Taktiken sind irgendwann ausgereizt. Und wir wollen jetzt richtiges Geld in bezahlte Werbung auf Google oder eben Meta, also Facebook und Instagram, pumpen.
Okay.
Wie viel Budget braucht man da 2026 wirklich? Es gibt ja sicher Betriebe, die sagen, ach, ich probiere das mal mit 50 Euro im Monat aus.
Und diese 50 Euro können Sie auch direkt nehmen und anzünden. Das hätte exakt denselben Effekt.
Okay, wow, klare Worte.
Die Agenturdaten in unseren Quellen ziehen da extrem harte Untergrenzen. Wer wirklich glaubt, der könne den Algorithmus mit ein bisschen Kleingeld austricksen, der versteht einfach nicht, wie künstliche Intelligenz heutzutage lernt.
Ja, hier steht nämlich auch, wer unter 300 Euro für Google Ads oder unter 500 bis 600 Euro für Meta ausgibt, der verbrennt sein Geld völlig.
Definitiv.
Der Algorithmus braucht, um überhaupt effizient arbeiten zu können, laut den Berichten mindestens 50 Conversions in 7 Tagen.
Ja.
Wie genau muss ich mir das in der Praxis vorstellen?
Stell dir den Meta-Algorithmus am besten wie einen Phantombildzeichner bei der Polizei vor.
Okay.
Jede Conversion, also jeder einzelne Nutzer, der auf deine Anzeige klickt und das Formular komplett ausfüllt, ist ein neuer Indizienhinweis für diesen Zeichner. Alter, Wohnort, Interessen, Online-Verhalten und so weiter.
Ja, verstehe.
Wenn du durch ein winziges Budget jetzt nur so 5 Klicks in der Woche generierst, dann hat der Zeichner nur 5 sehr vage Hinweise. Das Phantombild bleibt ein verschwommener Fleck.
Und Meta zeigt die Werbung dann den falschen Leuten?
Genau, Meta zeigt deine Werbung weiterhin tausenden Leuten, die vielleicht gerade gar kein neues Bad brauchen. Wenn du ihm aber in diesen 7 Tagen 50 Conversions lieferst, dann hat der Algorithmus plötzlich ein extrem hochauflösendes 4K-Foto deines absolut idealen Kunden.
Ah.
Er weiß dann exakt, wem er die Anzeige zeigen muss und deine Kosten pro Anfrage sinken drastisch.
Also es ist ein unfassbar mächtiges Konzept.
Genau.
Man füttert die Maschine.
Genau.
Eine gute Faustregel für etablierte Betriebe liegt laut den Dokumenten bei 1-3% des angestrebten zusätzlichen Monatsumsatzes als Werbebudget.
Mhm.
Wir reden hier also von einem sinnvollen Startbudget, so zwischen 600 und 1500 Euro. Und dabei muss man extrem aufpassen, wo man diese Leads eigentlich einkauft.
Oh ja.
Da werden in den Texten 2 Begriffe immer wieder genannt. CPL und CAC. Und da verlieren scheinbar extrem viele Betriebe komplett den Überblick, oder?
Absolut. Lass uns das mal kurz aufdröseln. CPL steht für Cost per Lead. Also den reinen Preis, den du für eine einzige Anfrage bezahlst.
Ja.
Viele Handwerker kaufen ihre Leads bei so großen Vermittlungsportalen ein, weil die mit einem extrem niedrigen CPL locken. Sagen wir mal 20 Euro für eine konkrete Anfrage zu einer neuen Wärmepumpe. Das klingt doch erstmal fantastisch günstig, oder?
Ja, total. Im Vergleich zu den vielleicht 100 Euro, wenn ich die Werbung bei Google komplett selbst schalte.
Richtig. Aber jetzt kommt eben die CAC ins Spiel, die Customer Acquisition Cost. Was kostet dich der gewonnene Kunde am Ende des Tages wirklich?
Okay.
Das Portal verkauft diesen vermeintlich günstigen 20-Euro-Lead nämlich als sogenannten geteilten Lead an dich und zeitgleich an 4 deiner lokalen Konkurrenten.
Ach du meine Güte.
Plötzlich bist du in einem absolut ruinösen Preiskampf. Die Chance, den Auftrag wirklich zu kriegen, sinkt rapide. Wenn du jetzt nur jeden 10. dieser geteilten Leads in einen echten Auftrag verwandelst, dann hast du für diesen einen einzigen Kunden am Ende 200 Euro bezahlt.
Ach krass. Und der exklusive Lead von meiner eigenen Google-Kampagne, der mich initial 200 Euro gekostet hat, der gehört aber nur mir.
Ganz genau.
Da konkurriere ich dann nicht über den Preis, konvertiere ihn vielleicht direkt und habe unterm Strich nur 100 Euro für die CAC bezahlt.
So ist es.
Das ist mathematisch absolut einleuchtend, aber, und hier muss ich jetzt wirklich mal kurz intervenieren.
Was gibt's?
Denn ich lese all diese grandiosen Strategien, wie man perfekte Leads generiert, und dann steht hier schwarz auf weiß ein Satz, der das alles komplett torpediert.
Welcher Satz?
Der häufigste Grund für verlorene Aufträge im Handwerk ist die Reaktionszeit. Die Kunden erwarten heute einen Rückruf innerhalb von 24 Stunden. Aber wie zur Hölle soll das denn funktionieren? Der Heizungsmonteur steht mit öligen Händen tief im Heizungskeller, der Dachdecker balanciert irgendwo auf dem First rum. Wie sollen die denn bitte innerhalb von Minuten ans Telefon gehen und irgendwelche Leads qualifizieren?
Ja.
Das ist doch ein komplett kaputtes System.
Wenn wir das mit dem größeren Bild verknüpfen, da hast du völlig recht. Und genau an exakt diesem Punkt scheitern auch die allermeisten gut gemeinten Digitalisierungsversuche in der Praxis.
Dachte ich mir.
Du kannst 1.500 Euro in den allerbesten Meta-Algorithmus pumpen. Du kannst die perfektesten exklusiven Leads generieren. Aber wenn der Betrieb infrastrukturell gar nicht in der Lage ist, diese plötzliche Nachfrage sofort aufzufangen, dann verbrennst du dein Geld einfach. Das ist der ultimative Flaschenhals in der ganzen Branche.
Und wie lösen diese Softwareunternehmen in unseren Quellen das Problem dann?
Die ganz klare Antwort darauf ist Vorqualifizierung.
Vorqualifizierung, okay.
Wer heute als Handwerker wachsen will, der braucht entweder ein professionell ausgelagertes Backoffice, einen dedizierten Vertriebler fest im Büro oder eben eine smarte digitale Terminierungssoftware, die den Lead automatisiert vorab qualifiziert.
Also ohne, dass ein Mensch sprechen muss.
Richtig. Der Meister draußen auf der Baustelle, der darf einfach nicht derjenige sein, der diese ganzen Erstgespräche führt und mühsam herausfinden muss, ob der Kunde überhaupt das nötige Budget hat.
Das kostet zu viel Zeit.
Das Marketing holt sozusagen den Ball aufs Spielfeld, aber die betriebliche Struktur dahinter, die muss ihn auch ins Tor schießen können.
Okay, nehmen wir mal an, wir haben diesen Flaschenhals jetzt gelöst. Das Backoffice läuft wie geschmiert, das Telefon klingelt, die Auftragsbücher quellen langsam über.
Ein Traum.
Dann stehen wir vor der finalen und vielleicht allergrößten Hürde. Wer soll diese ganze Arbeit denn eigentlich machen? Der Fachkräftemangel ist ja extrem.
Oh ja.
Und hier muss ich sagen, haben mich die Daten völlig überrascht. Ich dachte immer, Handwerker auf TikTok oder auf Instagram, das ist primär dazu da, um coole Tische oder fertige Bäder zu zeigen und so neue Kunden zu gewinnen. Aber die Quellen sagen hier etwas komplett anderes.
Das ist der große Paradigmenwechsel, den wir gerade sehen. Über 80% der erfolgreichen Handwerksbetriebe nutzen Social Media heute fast ausschließlich für das Recruiting.
Wahnsinn.
Es ist ihr absolut primäres Instrument zur Mitarbeitergewinnung geworden.
Und die Wahl der Plattform folgt dabei offenbar einer ganz strengen Demografie. TikTok und Instagram nutzt du, wenn du Azubis und junge Gesellen so zwischen 18 und 30 suchst.
Richtig.
Facebook dagegen bespielst du, wenn du eher erfahrene Meister oder Projektleiter über 35 suchst.
Genau so ist die Aufteilung.
Aber was postet man da eigentlich, damit so ein 16-Jähriger sagt, hey, cool, da will ich meine Ausbildung machen? Die Agenturen in den Texten haben dafür diese 50-30-20-Regel definiert.
Ja, lass uns das mal kurz runterbrechen. 50% deiner Inhalte sollten die eigentliche Arbeit und die fertigen Projekte zeigen.
Okay, also klassische Vorher-Nachher-Bilder, der Stolz auf das fertige Gewerk.
Genau. Dann 30% drehen sich rein um das Team und das Betriebsklima.
Ah, okay. Corporate wild ist.
Inwiefern?
Na, es geht hier eben nicht um diese hochglanzpolierten, perfekten Stockfotos von Models im sauberen Blaumann, die künstlich in eine Kamera lächeln.
Nein, Gott sei Dank nicht.
Authentizität ist hier scheinbar die neue Währung. Ein junger Mensch vertraut diesem leicht verschwitzten, aber lachenden Gesellen viel mehr, der da auf der Baustelle mal eben ein kurzes, wackeliges Video mit seinem Handy aufnimmt und zeigt, wie das Team freitags zusammen den Grill anwirft.
Ja, das baut eben eine echte emotionale Bindung auf. Und zwar lange bevor dieser junge Mensch überhaupt die erste Bewerbung geschrieben hat.
Das macht das Unternehmen einfach unfassbar nahbar.
Aber ich höre jetzt schon den typischen Einwand, den wir auch in den Dokumenten immer wieder von den Handwerkern finden.
Wann soll ich das denn bitte schön noch machen? Dafür habe ich absolut keine Zeit.
Exakt das. Und die Lösung der Experten dafür ist hier das sogenannte Batching, also das Vorproduzieren von Inhalten.
Okay. Wie läuft das ab?
Du rennst eben nicht jeden einzelnen Tag gestresst mit dem Handy über die Baustelle.
Sondern?
Du nimmst dir gezielt einen Nachmittag im Monat Zeit, produzierst da dann 10 kleine Beiträge am Stück vor und planst diese über Tools wie die Meta Business Suite einfach für die nächsten Wochen.
Ah, sehr effizient.
2 Posts pro Woche reichen da völlig aus. Konsistenz schlägt Frequenz hier um Längen.
Aber woher nimmt der gestresste Inhaber überhaupt diesen einen freien Nachmittag im Monat? Auch da schließt sich laut unseren Softwarequellen wie Tooltime oder Smilet ja irgendwie der Kreis.
Mhm. Diese Zeit für Social Media oder eben auch für die schnelle Lead-Bearbeitung im Büro, die wird laut den Berichten oft erst dann wirklich frei, wenn die völlig veraltete Zettelwirtschaft endlich abgeschafft wird.
Oh ja. Das ist ein riesiges Thema.
Wenn also Stundenzettel, Urlaubsanträge und Bautagebücher nicht mehr auf Papier irgendwo im dreckigen Transporter rumfliegen, sondern komplett digitalisiert sind.
Die Berichte zeigen ganz klar, dass Betriebe dadurch 1 bis 2 Stunden pro Tag einsparen können.
Und genau diese neu gewonnene Zeit reinvestiert man dann in Sichtbarkeit und Recruiting.
Alles greift da wie Zahnräder ineinander. Du kannst das allerbeste Offline-Marketing machen, aber ohne eine saubere Website verpufft es.
Ja.
Du kannst Social Media genial für Recruiting nutzen, aber ohne digitale Prozesse im Hintergrund fehlt dir schlichtweg die Zeit dafür. So, was bedeutet das jetzt eigentlich alles für uns? Wir haben jetzt eine wahnsinnig tiefe Reise durch das Jahr 2026 gemacht.
Das haben wir.
Von den selbstgeschriebenen Q&As bei Google über diese psychologisch so wertvollen 4,5-Sterne-Bewertungen, dann vom trojanischen Anhängertrick vor der Berufsschule hin zur komplexen Meta-Algorithmus-Mathematik und den lachenden Gesellen auf TikTok.
Und der rote Faden, der sich eigentlich durch all das zieht, ist die Kombination aus extremer lokaler Relevanz und der kompromisslosen Beseitigung von Hürden für den Nutzer.
Und genau das solltest du aus dieser Folge heute für dich mitnehmen, egal in welcher Branche du eigentlich arbeitest.
Ganz genau.
In einer Welt, die heutzutage komplett überladen ist mit Informationen, gewinnt nicht zwingend derjenige, der am lautesten schreit.
Nein.
Es gewinnt derjenige, der die Reibung reduziert. Denk einfach an das radikal gekürzte Kontaktformular von vorhin. Und derjenige, der authentisch kommuniziert, denk an den ruhigen und souveränen Umgang mit der fiesen Ein-Stern-Kritik, weil du eben weißt, dass künftige Kunden ganz genau zuschauen.
Ein sehr gutes Fazit.
Aber zum Abschluss möchte ich noch einen völlig neuen Gedanken hier in den Raum werfen, der nicht direkt in den Texten stand, der sich aber irgendwie logisch aus unseren Quellen ergibt.
Da bin ich gespannt.
Wir haben vorhin sehr intensiv über diesen ultimativen Flaschenhals gesprochen. Den Handwerker auf dem Dach, der diesen 100-Euro-Lead einfach nicht innerhalb von 24 Stunden anrufen kann.
Ja.
Wenn wir uns jetzt mal ansehen, wie wahnsinnig rasant sich künstliche Intelligenz gerade entwickelt, wie lange dauert es wohl noch, bis wir diesen Engpass komplett eliminieren?
Wahrscheinlich nicht mehr lange.
Stell dir das mal vor. Ein KI-gestützter Sprachassistent geht in der exakten Sekunde ans Telefon, wenn der Kunde anruft.
Mhm.
Dieser Assistent hat eine völlig natürliche menschliche Stimme, klärt mit dem Kunden extrem professionell die ersten technischen Vorabfragen zu diesem kaputten Rohr ab. Er qualifiziert den Lead perfekt vor und bucht den Termin dann vollautomatisch in den digitalen Kalender des Betriebs.
Wahnsinn!
Und all das
passiert, während der Meister noch entspannt mit der Bohrmaschine in der Hand draußen auf dem Gerüst steht.
Das wäre die absolute Revolution.
Die Algorithmen sind da, die Technologie steht quasi in den Startlöchern. Denk mal drüber nach, wie das die lokale Wirtschaft bald nochmal komplett auf den Kopf stellen wird. Das war unsere Tiefenanalyse für heute.
Großartig, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.